Bonjour, der Sneakpot begrüßt euch aus Paris. Bevor wir zurück nach Afrika gehen, besprechen wir für euch in Folge 338 den Film Paris um jeden Preis und natürlich ganz viele andere Filme. Mit mir hier unsere Großmutter Claudia Nördinger.
Hallo.
Und mit dickem Hintern in weißer Hose Robert Krüger.
Willst du sagen, dass die mir nicht steht, ja?
Die sieht toll aus, die sieht toll aus.
Na gut, der Typ, der nicht Roller fahren kann, ist Stefan Giesbert.
Ah, bonjour, ça va.
Lektion 1 der Französischstunde.
Genau. Paris um jeden Preis, worum ging's?
Das ist schwer zu sagen. Paris um jeden Preis. Also wir erleben eine kleine Episode in Paris in der Fashion-Szene. Es geht um, wie heißt sie? Weißt du es noch? Maya oder so ähnlich, ne?
Ja, Maya.
Genau. Also sie ist irgendwie so, hat so einen befristeten Vertrag in so einer Modefirma, wo sie so Entwürfe macht. Ein drakonischer Chef, der irgendwie so der Designer, der Oberhäuptling vor diesem ganzen Laden, dessen Namen das trägt, irgendwie Paul Rolf irgendwas. Er führt ein hartes Regime, könnte man sagen, aber er ist halt so typisch, so wie man sich so einen Fashion-Guru vorstellt, so ein bisschen.
Toll gespielt.
Super toll gespielt, ein bisschen mega abgehoben, aber egal. Jedenfalls, da ist so die übliche Intrige, die da so läuft und, Konkurrenz mit den anderen Mädels, die da auch jetzt irgendwie die nächste Festanstellung abstauben wollen. Und wir lernen ein paar von ihren Freunden kennen und das bei ihr im Privatleben ist sie vielleicht auf der Suche, nochmal irgendwie einen festen Freund sich zu angeln. Irgendwie das klappt aber nicht so sehr, weil sie da auch sehr hohe Ansprüche hat. Dann sehen wir, wie sie ja eher so dem, ja, dieses Fashion-Leben halt, da geht es nur um Äußeres, geht nur um Glamour und darum, wer die nächste Flasche Röderer Kristall bezahlt. Und dann passiert, also sie ist offensichtlich marokkanischer Abstammung. Und dann kommt sie in eine Polizeikontrolle und es wird festgestellt, dass sie ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert hat und sie wird abgeschoben nach Marokko und muss dort wieder bei ihren Eltern wohnen und das ist natürlich Culture Clash vom Feinsten. Also sie ist da wohl irgendwann mal aufgewachsen, als sie ganz klein war, aber die Eltern waren dann mal in Paris und sie ist da geblieben, die Eltern sind wieder zurückgegangen irgendwann. Als
sie ist halt seit 10 Jahren nicht mehr in dieser Heimat gewesen.
Ich glaube, es ist noch länger. Also, ja, die Eltern
wie alt ist sie ungefähr?
Mitte, Ende 20.
Okay.
Würde ich sagen, oder Anfang 30, irgendwie so
Anfang 30.
So Pi mal Daumen 30. Ja. Mhm. Und jetzt kommt sie also zurück mit ihrem absoluten Fashion-Fimmel, so extrem hochhackige Schuhe, enges Kleid etc., kurzer Rock.
Auf der Wüstenstraße.
Und läuft dann da auf der Wüstenstraße, wo in den Autos hinten auf dem Rücksitz die Ziege mitfährt. So. Also, und natürlich knallt sie da voll dagegen und dann trifft sie wieder auf ihre Familie, die Bruder und Großmutter freuen sich sehr, sie zu sehen. Der Vater ist extrem reserviert, weil er findet, sie verleugnet ihre Religion, ihre Herkunft, ihre alles. Und gut, und dann ist natürlich die Frage, wie kommt sie wieder zurück? Sie wurde abgeschoben und wie kommt sie mit dem Leben klar? Bla bla bla, kannst du dir überlegen, was dann genau so passiert.
Sie möchte ein Visum haben, damit sie möglichst wieder zurückkommen.
Für sie ist das nur eine Episode. Ich bin in 2 Tagen bin ich hier wieder weg und dann stellt sich raus, so einfach ist das nicht. Und so, okay.
Genau. Sie muss halt quasi sie hat noch so einen Entwurf zu machen und um eben den Druck zu erhöhen. Der Gewinner von dem, also sind 2 Mädels, die so einen Entwurf machen sollen und wer den besseren Entwurf macht, der kriegt die Festanstellung in der Firma.
Und wenn sie eine Festanstellung hätte und dann könnte ihr Arbeitgeber sagen, dass sie in Paris unentbehrlich ist und dann würde sie eine Aufenthaltsgenehmigung wieder kriegen. Wenn sie aber nur eine befristete Stelle hat, dann ist sie quasi unwichtig für den französischen Staat und demzufolge abgeschoben.
Ja, eben nicht nur eine Aufenthaltsgenehmigung, sondern dann unbefristet.
Ja, genau. So.
Das darf's ja bleiben.
Das ist also so die Karotte, mit der gewunken wird. Das Komische an dem Film ist, können wir, glaube ich, dann mal in die Bewertung übergehen.
Trifft sie einen Mann irgendwo?
Ganz am Ende, ja. Das okay. Hat aber keinen nennenswerten.
Also es geht wirklich um diese...
Es geht mehr um den Culture Clash okay. Und um dieses, das ist eigentlich das Hauptthema. Wie kommt sie als Fashion Victim aus dieser Pariser High Society? Sie verdient offensichtlich sehr, sehr gut. Wir sehen am Anfang ihre Wohnung. So mitten in der Pariser Innenstadt, so ein Ding mit 4 Meter hohen Decken, mit begehbarem Kleiderschrank und was weiß ich nicht alles. Also sie hat da ein ganz, ganz anderes Leben, als wenn sie dann auf den Bauernhof kommt, wo alles aus Lehm gemeißelt ist irgendwie.
Und das komödiantisch
das ist eben aufgemacht, das, oder? Ja, das ist eben das Seltsame. Also das Thema ist ja eigentlich erstmal so Migration, Culture Clash, wie geht das? Also eigentlich ist das Thema ja jetzt nicht unbedingt eins, wo man sich kaputt lachen müsste. Und die Szenen so zwischen ihrem Vater und ihr sind auch nicht zum kaputt lachen. Also da ist tatsächlich, der fängt dann an und lädt Leute ein, die um ihre Hand anhalten sollen und so, weil er denkt, jetzt die kommt nicht mehr nach Paris zurück, da kann man dann mal jetzt hier die üblichen Rituale abfackeln, damit die Frau mal unter die Haube kommt. Das passt ihr natürlich
überhaupt nicht. Die muss mal verheiratet werden.
Ja, genau.
Das passiert aber schnell. Ich kenne Leute, die waren nur mal kurz auf Besuch bei der Familie, bei der sie niemals gelebt haben in diversen Ländern und da wurden direkt potenzielle Ehemänner zum Kaffee eingeladen und so.
Genau. Und also das ist halt so der Teil, der eigentlich nicht komödiantisch in dem Sinne ist, aber gleichzeitig passieren dann halt so Sachen. Ich habe in der Einladung den Stefan als jemanden bezeichnet, der nicht Mofa fahren kann. Das sind dann noch in dem Paris-Teil, die einfach so Slapstick-komisch sind. Also so Dinge, die wirklich doof, also so jemand kriegt einen drüber, jemand fällt irgendwo runter, sie stolpert und da ist sie wirklich furchtbar, fürchterlich ungeschickt. Und fällt sie irgendwo drüber oder so. Und das passiert dann auch in Marokko zum Teil noch, dass
ja, so jede einzelne Szene mit ihrem Bruder, die ist einfach immer lustig.
Der Bruder ist cool, ja. Ist ein bisschen ein Arschloch, aber der ist cool.
Bisschen?
Ja, der verarscht seine Schwester halt, das macht er halt so.
Ja. Haben das deine Brüder mit dir früher auch gemacht?
Die erzählt, dass es kein Klo gibt zum Beispiel.
Hätten sie sich nicht gewagt. Nein, meine Brüder waren ganz nett zu mir.
Ja, also deshalb, das ist so ein bisschen so ein Genre-Zwitter, der sich nicht richtig entscheiden konnte. Und das ist auch der Hauptpunkt, den ich ihm vorwerfe. Zum einen das und zum anderen, dass er sich teilweise zu viel Zeit lässt, um die Geschichte zu entwickeln. Ist in wunderschöne Bilder verpackt. Also teilweise, wenn wir da durch die Wüste fahren und so Marokko gezeigt kriegen. Sieht so toll aus. Es ist ein bisschen Klischee, dass jetzt wirklich gleich der erste Taxifahrer irgendwie die Ziege mit auf dem Rücksitz hat und so. Okay, also da hat man sie halt so gleich voll reingehauen, damit wir auch verstehen, was gemeint ist. Geschenkt. Aber die Bilder sind toll. Auch dieses mit der Lederfabrik dann da und so. Also
Das sieht so toll aus.
Lustig,
wie die Szene gefilmt
genau.
Haben, und wie die da durch, so ganz viele kleine Wannen.
Wo dieses so, Leder gegerbt wird und so. Also
die Leute, und sie läuft dann halt mit ihrer Oma da durch und so ist, toll.
Das tolle Bilder, auch tolle Musik teilweise. Aber der kommt nicht aus dem Quark einfach, der Film. Zwischendurch plätschert das so dahin und dann kriegen wir so Marokko-Leben vorgeführt. 10, 20 Minuten hast du das Gefühl, ich weiß nicht, wie lang es wirklich war, aber denkst du, Geschichte weiter, passiert da mal irgendwas? So, nee, doch, dann gehen wir nochmal hier hin und nochmal dahin und es kommt nicht aus dem Quark, der Film. Und halt dieses, dass er nicht weiß, was er sein will. Will er jetzt wirklich so ein Migrationseinwanderer-Abschiebungsdrama verhandeln mit Leuten, die ihrer Heimat entwurzelt werden? Oder will er eine Komödie sein, wo Leute mit angeketteten Mopeds wegfahren und dabei auf die Fratze fliegen? Ja, also das werfe ich ihm vor und ich würde, wenn ich Punkte geben sollte, würde ich sagen 6,5 und der hatte Potenzial 7,5 oder 8 zu kriegen, wenn er mehr gewusst hätte, was er will.
Ja, ich finde, also mich hat das nicht so gestört wie dich mit dem, dass er nicht so genau wusste, was er wollte. Mich hat mehr gestört, dass die Geschichte einfach viel zu langsam erzählt wurde. Also diese ganze Entwicklung, bis es dann mal weitergeht, dann sehen wir wieder irgendwelche schönen Szenen, die komplett irrelevant sind. Also dieses ganze Erzähltempo war für mich viel zu langsam und weiß nicht, irgendwie, also entweder war ich an dem Abend nicht in der Stimmung, sowas zu. Ich mag das ja manchmal total, wenn das so ganz langsam schön erzählt wird.
Also ich muss sagen, dass ich den Teil mit High Heels in der Wüste, das ist ein Genre, was ich unendlich öde finde. Weil ich einfach finde, das sagt über die Hauptfigur ja schon was aus, nämlich, dass sie eine Idiotin ist. Weil auch Leute, die in ihrem normalen Leben in High Heels laufen, wenn die in die Wüste gehen und ein bisschen Hirn haben, dann ziehen sie andere Schuhe an. Und ich meine, einer Person zuzuschauen, die, wenn sie an irgendeinen Abenteuerort oder in die Wüste oder sonst wohin fährt, kein bisschen sich irgendwie darauf einstellt, okay, das ist eine idiotische Figur und ich habe eigentlich dann schon keine Lust, der zuzuschauen oder Sympathien für die zu empfinden.
Die war halt so nett, deshalb ist es irgendwie.
Aber es ist wirklich so, das gibt ja in so vielen Variationen.
Reduziert auf was?
Also es gibt so viele Variationen davon, dass irgendeine Frau in albern hohen High Heels irgendwo rumstolpert, wo man die einfach nicht tragen kann. Und da denke ich, da verliere ich sofort jede Sympathie, weil ich denke, okay, Idiotin und tja.
Tja. Ja, also zwischendrin auch in dieser Szene, wo sie mit ihrem Abschiebungsanwalt da redet, der irgendwie versucht klarzumachen, dass sie abgeschoben wird, da habe ich auch das Gefühl, Mann, Mädel, bist du begriffsstutzig oder bist du so dämlich? Ja, es ist, und diese Szene, wo sie dann da mit den High Heels die 5 Kilometer Straße lang latscht, das ist halt einfach dämlich. Aber danach ja, wird
jede Verarschung von ihrem Bruder beruht da darauf.
Ja, klar. Also das meinte ich vorhin mit diesem Klischee. Wir kriegen das so richtig mit dem Holzhammer reingetan, dass so, hier, guck mal, die passt da gar nicht hin. Hab das jetzt verstanden. Die ist da echt so aus der Welt gerissen und die will gar nicht. Ist zwar vielleicht abstammungsmäßig Marokkanerin, aber eigentlich ist das nicht ihre Welt. Ja, wir haben es verstanden. Danke. Jetzt können wir mal zum Thema zurückkommen.
Ach, wir haben noch 4 Beispiele für dich. Ja. Ach, guck mal hier.
Genau.
Und noch eine Ziege im
Bus. Erzählt der Film uns was Interessantes über ihre Beziehung mit ihrer Familie oder sowas? Da sehe ich Potenzial für eine interessante Geschichte oder so, aber
nicht wirklich. Also er streift das ein bisschen. Der Vater da, die Mutter ist gestorben irgendwann vor einer Weile und da ist ein bisschen, da gärt noch ein alter Konflikt und das kriegen wir so ein kleines bisschen, aber das wird nicht so vertieft, dass es irgendwie Gehalt hätte. Das bildet so ein bisschen den Backdrop, dass wir verstehen, warum der Vater jetzt so ein Miesepeter ist. Und wenn man da ein bisschen über Charakterwandlung im Laufe der Geschichte reden will, dann ist die am Ende etwas holterdiepolter und also in der letzten Szene, ich will es jetzt nicht verraten, was, aber ich dachte so ein bisschen, wie kommt denn das jetzt auf einmal? Also
da passieren dann so 3 Schritte, wo noch viel, viel Geschichte dazwischen passiert. Da machen Leute 2 Filme draus aus sowas.
Genau.
Ja.
Gut, genug Paris um jeden Preis.
Okay.
Ich gebe auch 6,5 Punkte.
Oh, Entschuldigung, das habe ich dich.
Das macht ja nichts. Ja.
Irgendwie habe ich da keine Lust drauf auf den
Film. Nee, brauchst du auch nicht. Also wie gesagt, ich finde, der hatte das Potenzial, was Gutes zu werden, hat es aber irgendwie halben Weg verkackt.
Tja.
So, Claudia. Du
warst ja sehr lange nicht da.
Das stimmt. Und ich war tatsächlich ein paar Mal in der Sneak zwischendurch. Also habe ich ein paar Filme gesehen, die allerdings jetzt zum Teil schon angelaufen sind. Allerdings am Montag war ich in der Sneak und habe den Film Enemy gesehen. Und der läuft erst Ende Mai an. Also der ist tatsächlich noch richtig sneakig.
Ganz frisch.
Und zwar ist das der neue Film von Denis Villeneuve, ein Franco-Kanadier. Der hat zuletzt letztes Jahr Prisoners gemacht mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und
hat den eigentlich jemand von uns gesehen?
Ich habe den gesehen. Ich habe nie drüber geredet, oder?
Der soll so unendlich krass gewesen sein.
Hebe ich mir mal für nächste Woche auf oder sowas. Ich fand den gut. Also auch krass und hart, aber atmosphärisch unheimlich, also hat ein unheimlich...
Dann machen wir es so, ich versuche den zu gucken bis nächste Woche und dann reden wir drüber.
So, und jetzt kommt eben der nächste Film. Spielt in Toronto.
Wie heißt er auf Deutsch?
Weiß ich.
Egal.
Wahrscheinlich wie hieß er auf Enemy.
Ich guck das mal.
Der Film basiert auf einer Erzählung oder einem Roman von Saramago. Da habe ich, als ich das im Vorspann gesehen habe, habe ich schon gedacht, so, mag ich eigentlich nicht so. Deswegen, also ist jetzt kein Autor, von dem ich ein großer Fan bin. Aber gut, man lässt sich drauf ein. Es fängt an, Jake Gyllenhaal spielt die Hauptrolle wieder. Er ist so ein Geschichtsdozent und gleich zu Anfang, also es fängt eigentlich an mit so einer Szene in so einem, naja, irgendwie geheimen Sexclub, wo wir allerdings nicht so richtig verstehen, was da passiert. Weil wir sehen Männer, die da irgendwie reinkommen und eben ganz fasziniert was zuschauen und wir sehen irgendwelche Frauen, die nichts oder so gut wie nichts anhaben und in High Heels rumstolzieren. Und dann sehen wir, dass auf einem Silbertablett eine Spinne, eine sehr große Spinne reingebracht wird. Und dann von einer der Damen zertreten wird. Aber wir verstehen nicht so ganz, also wir bekommen nicht genug Informationen, um zu sehen, was hier eigentlich, also was hier eigentlich passiert, sondern wir kriegen so einen Eindruck davon, irgendwas ganz Komisches und Krasses. Und die Männer sind eben wahnsinnig fasziniert davon. So fängt der Film an. Dann sind wir bei Jake Gyllenhaal und in seinem Leben.
War er auch in diesem Club oder? Konnte man es nicht sehen?
Ja, er war auch in dem Club. Und wir merken auch, dass er in diesem Club irritiert ist und schockiert und sowas und eben sich in der Welt wiederfindet, wo er auch, also ja, er ist schockiert von dem, was er sieht.
Das heißt, da geht's ihm wie uns. Also da ist er wie der Zuschauer.
Ja, ja.
Okay.
Und dann finden wir uns in seinem Leben wieder. Er lebt in einer Beziehung mit einer Figur gespielt von Melanie Laurent, einer französischen Schauspielerin. Das ist die, die auch in Inglourious Basterds auftaucht und noch ein paar anderen Filmen in letzter Zeit. Übrigens fällt mir dabei auch ein, ich habe sie in dem Film La Raft gesehen. Das, was ich mal den unsäglichen KZ-Film nennen möchte, über den ich, glaube ich, nie gesprochen habe im Podcast, und das werde ich vielleicht irgendwann nochmal tun. Also ein Podcast, KZ-Film, den ich wirklich schrecklich finde. Gut, also jedenfalls, die leben in einer Beziehung, allerdings ist es so eine Beziehung, also wir sehen zum Beispiel, wie sie Sex haben, und das ist jetzt nichts sehr Attraktives, so, also die leben,
man möchte das nicht sehen.
Die leben in der Beziehung, wo du sagst so, also da ist einiges im Argen, und insgesamt ist sein Leben so, ja, also wir bekommen so den Eindruck, dass er eigentlich nicht so richtig weiß, was er in diesem Leben tut. Was dann passiert ist, er sieht einen Film, und in dem Film sieht er einen Schauspieler, einen Nebendarsteller, der genau aussieht wie er. Und er macht sich quasi auf die Suche nach dem, findet dann raus, dass der auch in Toronto lebt, und sucht den auf und versucht, Kontakt herzustellen und so, und mischt sich auch so ein Stück weit in dessen Leben ein. Und wir bekommen dann eben eine Situation, wo wir zwei Jake Gyllenhaals in vollkommen unterschiedlichen Lebenssituationen haben, in ganz unterschiedlichen Familien-Setup, und die begegnen sich und sind eben vollkommen irritiert davon, eine andere Person zu treffen, die genau wie sie ist, und zwar wirklich genau wie sie.
Auch charakterlich so.
Naja, sie leben
ähnlich.
Also der andere ist ja ein Schauspieler, und er ist eben so ein Unidozent. Also ein bisschen sind sie schon anders in ihren Interessen und ja, der Art, wie sie sich verhalten vielleicht, auch wie, zum Teil vielleicht auch wie moralisch sie sich verhalten, also zumindest auf den ersten Blick, aber eben wie sie sprechen und ihre Art und bestimmte Male auch an ihrem Körper und sowas, sind sie vollkommen identisch. Und gut, wir bekommen dann eben, ja, dann entwickelt sich dieses Verhältnis oder Nichtverhältnis, und wir versuchen rauszufinden, was hier vor sich geht, und eben auch Jake Gyllenhaal auf beiden Seiten versucht rauszufinden, was hier vor sich geht. Und der Film ist unheimlich rätselhaft. Also er, auch bis zum Schluss bleibt er unentschlüsselt, was genau wir uns hier angeschaut haben. Er hat eine ganz unglaublich, also obwohl er ziemlich langsam ist, hat er eine wahnsinnige Grundspannung und auch so eine bedrückende Atmosphäre. Du hast so ein latentes Angstgefühl im Prinzip, oder denkst immer, jetzt wird gleich was passieren oder was rauskommen, was ganz schrecklich ist. Und Jake Gyllenhaal trägt das natürlich sozusagen in den zwei Hauptrollen und ist sehr, sehr gut. Also ist sehr gut, wie er darstellt, wie sich das auf seine beiden Charaktere auswirkt, diese Situation und so. Und ja, also der Film lässt dich im Prinzip zurück ohne eine Erklärung. Er ist sehr düster, und es werden auch so ein paar, also es tauchen auch noch mehr Spinnen auf, das kann man auch sagen. Und auch bei denen weißt du nicht so genau, was du mit ihnen anfangen sollst. Da scheint so eine Symbolik drüber zu legen, wo du nicht so richtig weißt, wo das hinführt.
Wird das zum Ende hin aufgelöst, oder willst du das gar nicht sagen? Oder?
Also der Film gibt dir keine Leseanweisung. Und das hat dazu geführt, also es ist ein unheimlich schwieriger Sneak-Film, finde ich eigentlich. Also mich hat fast überrascht, dass gar nicht so viele Leute gegangen sind, wie ich gedacht hätte, weil ich kann mir leicht eine Reaktion auf den Film vorstellen, wo du sagst so, was ist das für ein Quatsch? Und dann war es aber ganz interessant, als wir aus dem Kino gegangen sind, standen überall kleine Gruppen von Menschen, und immer wenn du so vorbeigegangen bist, hab dann irgendwie mein Fahrrad losgeschlossen, bin so an der ganzen Ecke von Gruppen vorbei, und überall hörtest du nur die Spinne und das, alle haben sich drüber unterhalten, was bedeutet dieser Film? Also es war wirklich so, alle haben hinterher versucht, das so zusammenzustückeln, gibt's da irgendwie, gibt's eine Lösung dafür, was wir gesehen haben und so.
Das ist ja dann eigentlich schon ganz spannend, oder?
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich habe dann hinterher, wie man das ja so macht, du denkst ein bisschen drüber nach und dann liest du ein bisschen im Internet nach. Und es gibt tatsächlich eine sozusagen eine Interpretation, die offensichtlich so vom Regisseur und auch von den Hauptdarstellern so vertreten wird. Ich finde die zwar in gewisser Weise, die hat schon eine gewisse Schlüssigkeit, aber ich finde es nicht unbedingt einen Vorteil, den Film nur auf diese Lesart zu reduzieren. Also ich finde, wenn man sich den Film anschaut und das, was er bei dir bewirkt, ist eigentlich das Interessantere, als dann hinterher wegerklärt zu haben, was wir da gesehen haben. Ja, also es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Man sieht dem Film ganz deutlich an, dass es, dass da nicht viel Geld drin war. Der ist relativ einfach produziert, sieht aber trotzdem ganz gut aus und gute Darsteller, sehr ja, eindrucksvolle Atmosphäre. Interessanter Film auf jeden Fall, finde ich.
Und ein interessanter Hipster-Bart bei Jack Gyllenhaal.
Ja.
Ich habe nur gerade die Fotos angeschaut.
Das ist für dich der zentrale Punkt.
Das ist für mich der Takeaway.
Ja, der Hipster-Bart
sehen. Halt, ja, der muss jetzt
wo du hingehst, überall.
Genau. Wir sind total out. Du mit deinem glatt rasierten, ich mit meinen 3 mm.
Und ich habe auch keinen Hipster-Bart.
Du bist auch weg vom Fenster, was das angeht. Aber du bist ja schon verheiratet. Du hast das Problem ja nicht mehr. Wir müssen ja eine Hipsterbärte hier in uns noch wachsen lassen.
Tja.
Egal.
Vielleicht können wir nächste Woche Anklebebärte haben, dass wir alle mit Hipsterbart aufnehmen können.
Damit das hier noch, wenn du da so ein Bart immer ins Mikro rammst.
Das ist ganz schön. Ja, eigentlich hatten wir letzte Woche versprochen, dass wir aus deiner neuen Dusche aufnehmen würden.
Verdammt.
Wirklich?
Ja.
Das hat Stefan. Stefan hat gesagt, er wollte ungeduscht hierher kommen, um meinen neuen Regenduschkopf auszuprobieren. Und dann taucht er hier frisch gegelt auf. Wieder Fail.
Nein,
so,
wieder ich gebe übrigens 8,5 Punkte.
Ja. Also anschauen und.
Sie werden dann Feinde oder warum heißt das so? Ich habe übrigens nachgeguckt, der heißt auch im Deutschen Enemy. Also,
auch das wird nicht so richtig erklärt, weil es ist einfach so, dass beide oder vor allen Dingen unsere zentrale Hauptfigur ist eben der Geschichtsdozent. Und für ihn ist diese Begegnung mit dem anderen, hat auch so was Bedrohliches, dass die Frage, wer ist sein Feind oder so, ist eben gar nicht so leicht zu beantworten. Aber er fühlt sich eben wahnsinnig bedrückt und bedroht durch die Situation. Ja.
Okay.
Interessanter Film, vielleicht nicht für jeden was. Also das ist schon so, das ist eine ganz interessante Kombination, finde ich, zwischen Arthouse und aber irgendwie auch so B-Film-Qualitäten in gewisser Weise. Und ich fand den sehr gut. Jo.
Magst du gleich weitermachen?
Mit dem Sneak-Film von vor 3 Wochen oder sowas, der inzwischen auch angelaufen ist.
1. Mai ist noch nicht so lange her.
Also, da ist er angelaufen.
2 Wochen.
Also davor habe ich ihn eben
gesehen.
Drei Wochen. Das ist der Film Fruitvale Station.
Was ist das für ein bescheuerter Name?
Das ist einfach die Nahverkehrsstation, wo vor ein paar Jahren in den USA dieser junge schwarze Mann von einem Polizisten erschossen wurde. Da gab es so einen Vorfall.
Das passiert doch alle 3 Wochen.
Ja, aber der Unterschied ist, dass es von zahlreichen Leuten, die in dem offenen, stehenden Zug waren, gefilmt wurde und damals eben im Internet klar dokumentiert war, was da passiert ist und so. Und es ist eben ganz offensichtlich, dass es eine Situation ist, in der die Polizei einfach hat versucht, also es ging um einen Konflikt, den sie versucht haben irgendwie zu ordnen und so und dann hat ein Polizist einfach komplett die Nerven verloren und hat ihn erschossen.
Das ist jetzt gerade vor ein paar Tagen was Ähnliches passiert, ja. Wo sie ein Auto durchlöchert haben mit 320 Kugeln und
also in diesem Fall ist es eben so, die Polizei geht im Prinzip in den Zug rein und holt nochmal Leute raus, von denen sie wissen, dass sie an dem Konflikt beteiligt waren und isoliert sie da. Und der Zug bleibt stehen und der Zug ist eben, es ist Neujahrsnacht oder so. Und der Zug ist bis zum Bersten gefüllt mit Leuten und die verfolgen eben die Eskalation quasi direkt aus dem offenen Zug mit und filmen und kommentieren und so. Das war eben ein Vorfall, der eben relativ stark in den Medien dann auch rezipiert wurde. Und jetzt gibt es eben diesen Film, der im Prinzip versucht, die Geschichte zu erzählen um diesen Mann rum, der da erschossen wurde. Und zwar gerade auch in den letzten Tagen oder im letzten Tag vor diesem Vorfall. Und er ist eben jemand, der auch eine kriminelle Vergangenheit hat und so. Und der hat ein Kind und eine Frau. Aber es ist eben so auch Milieustudie, relativ schwieriges soziales Umfeld. Und der Film versucht uns so ein bisschen zu erzählen, dass er versucht, sein Leben zu ändern und so. Und eben jetzt, also er ist nicht durch und durch gut, aber ist irgendwie auch, er versucht, das Beste zu tun und so. Und dann erzählt uns der Film eben, wie es zu dieser Situation kommt, die Situation passiert und dann zeigt uns der Film auch, wie hinterher eben sein Umfeld, seine Mutter, gespielt von Octavia Spencer, und wie die reagieren, also was dann passiert. Und das ist alles, finde ich, sehr, also auf jeden Fall gute Darsteller und das, die Milieustudie ist sehr überzeugend. Allerdings, was sich für mich nicht erklärt, ist, warum uns diese Geschichte über ihn erzählt wird, weil sie eigentlich meiner Meinung nach mit dem Vorfall eigentlich nichts zu tun hat. Also es ist eben so, diese Geschichte über ihn und seine Familie und was er, wie er versucht, sein Leben zu ändern, wo du auch sagen kannst, okay, da ist, kannst du dir immer die Frage stellen, wie, also wie schlüssig ist das, dass er jetzt gerade in diesem Moment, kurz bevor er erschossen wird, irgendwie so versucht, ein guter Mensch zu werden und so. Na gut, das hat irgendwie dramaturgisch, fanden sie wahrscheinlich, dass das gut passt.
Aber ist es eben nicht so, dass es klar ist aus den Situationen, die man davor alle sieht, dass es irgendwann dazu kommen muss, also, oder begründet wird dadurch?
Also wir sehen diesen Vorfall sehen wir schon ganz zu Anfang. Und dann gehen wir quasi zurück und schauen. Aber das Problem ist, es gibt da eigentlich keinen Zusammenhang. Gut, es ist, der Zusammenhang ist, er ist diese Person. Aber so narrativ gibt es keinen Grund, warum wir dann gezeigt bekommen, wie er mit seiner Tochter und sowas. Und für mich war das ein Problem, weil ich eben, also mein kleiner Bruder, muss ich dazu sagen, fand den Film sehr gut. Also der würde ihn wahrscheinlich noch sehr viel positiver bewerten. Bei mir war es so, dass ich fand, dass das gut inszeniert ist und das eine gute Milieustudie ist. Und dieser Vorfall interessiert mich auf jeden Fall. Also mich hätte auch interessiert, mehr zu erfahren über, wie die verschiedenen an der Situation beteiligten Personen das empfunden haben und sowas. Also mich hätte zum Beispiel interessiert, also ich glaube, mich hätte einfach eine Doku mehr interessiert zu dem Thema, wo die Polizei sich äußert und wo du eben von verschiedenen Leuten hörst, wie diese Eskalation zustande kommt. Aber so war es halt einfach dann die Hintergrundgeschichte, die aber eigentlich nichts zur Sache tut. Also ich habe nicht verstanden,
dieser
soll.
Dieser Konflikt, also der läuft nicht amok oder so, der gerät mit irgendwem aneinander, streitet sich über...
Ja genau, also und zwar trifft er im Zug auf jemanden, den er aus dem Knast kennt und dann kommt es eben zu so einem zu einem Gerangel und so und dann die Polizei greift eben im Prinzip ein und versucht die Leute zu isolieren und es ist auch ganz klar, dass sie da eben...
Also ist jetzt nicht wie so ein, wo man sagen könnte, die Vorgeschichte führt dazu, nein, dass es da, wenn nein, jetzt jemand amok läuft, weil er vorher radikalisiert, nein, und so,
überhaupt,
sowas.
Ja, überhaupt genau, nicht. Okay. Er ist ja auch, also man muss auch sagen, er hat da einfach Pech. Ja? Also es ist zwar schon so, dass er an der Streitigkeit beteiligt ist.
Aber da aber stirbt gibt, man ja normalerweise nicht
genau,
sofort.
Genau, aber es gibt überhaupt, und da muss man sagen, na klar, sagt uns das was darüber, wie dort die Polizei vorgeht und was eben da so der Rahmen ist und so. Aber letztendlich gibt es in der ganzen Erzählung keine Erklärung oder keinen, also... Es gibt da nichts, was uns wirklich dabei hilft, dieses Ereignis zu verstehen. Letztendlich das Ereignis, das isolierte Ereignis, dass dieser eine Polizist eben die Nerven verliert und schießt, bleibt genauso unerklärlich oder vielleicht findet man es auch offensichtlich, was da passiert, aber das bleibt genauso isoliert und für sich eben schrecklich, wie es wäre, wenn du nichts über seinen Hintergrund wüsstest. Also für mich hat sich das einfach nicht erklärt, was das soll. Außer zu sagen, okay, ich möchte jetzt dieser Person vielleicht einen Meilenstein setzen, weil er zu Unrecht zu Tode gekommen ist und sowas, aber ja.
Taucht, also wenn du sagst, im Hintergrund wird er noch, oder später wird dann noch die Geschichte, wie seine Umgebung, also sein Umfeld darauf reagiert. Wird auch irgendwas von der anderen Seite, also von der Polizei oder sonst irgendjemanden?
Eigentlich nicht. Also, und ich meine, okay, das respektiere ich durchaus, dass der Film da in seinem Milieu bleibt und eben uns zeigt auch, wie seine Familie und seine Freunde damit umgehen, gerade auch wie seine Mutter versucht, die Leute zusammenzuhalten und auch was für eine Stärke sie da demonstriert und sowas. Also dafür habe ich durchaus Respekt, dass der Film da sagt, ich will ganz bei diesen Personen bleiben und das interessiert mich. Aber ich finde einfach, dass das Narrativ alles nicht so richtig Sinn ergibt. Also ja, ich habe meine Zweifel, was den Film angeht. Ich fand ihn nicht schlecht, aber mich hat er auch nicht überzeugt. Ich weiß, dass er zum Teil, also nicht nur bei meinem kleinen Bruder, sondern zum Teil sehr positiv rezipiert wird. Deswegen einige sind anscheinend der Meinung, dass es ein unglaublich toller Film ist. Ich gehe da nicht ganz mit. Ich würde 6 Punkte geben.
Oh, okay, das war schon deutlich.
Aber das runter. Ist eben einfach, also er hat mich narrativ überhaupt nicht abgeholt. Ich habe nicht verstanden, warum ich mir viele Dinge anschaue.
Also von der Geschichte, was du jetzt erzählt hast, schon so, dass ich auch gesagt hätte, ich weiß nicht, warum ich das sehen wollen würde. Also wenn jetzt so die gleiche Geschichte, deshalb meine Nachfrage bezüglich dem Amoklauf, ob da irgendwie sowas gewesen ist, wenn ich sowas jetzt sehe über so Schulattentäter oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass wir da eben diesen klaren Zusammenhang zwischen Tat und wie kommt's dazu. Und dann kann mir das irgendwas geben, dass ich hinterher, ist wahrscheinlich auch ein fürchterlich bedrückender Film dann, aber hinterher habe ich irgendeine Erkenntnis, die ich vorher nicht hatte.
Ja.
Und hier ist es so, ja, man kennt diese lustigen Statistiken irgendwie. Die New Yorker Polizei gibt bei einer Schießerei mehr Schuss ab als die gesamte deutsche Polizei in einem Jahr. Hatte ich mal irgendwo gelesen, irgendwie so. Die sind halt einfach wild schießwütig und okay, das ist offensichtlich so, das können wir jetzt irgendwie befremdlich finden oder nicht, oder aber da gewinne ich ja nichts an, an gewinnen Erkenntnis, wenn ich da wieder rauskomme und denke, ja, der Typ war irgendwie so okayisch, aber
okayisch ist ein zutreffendes Wort. Also ich finde auch, dass diese Struktur dann irgendwie irreleitend ist, weil es eben anfängt mit dem Vorfall, dann geht es so zurück in sein Leben und führt wieder hin, wie man das ja so kennt, führt wieder hin zu dieser Eskalation. Aber dann würdest du doch erwarten, dass in der Zwischenzeit was passiert, was dir irgendwas erklärt. Ehrlich gesagt, für mich hätte der Film narrativ fast mehr Sinn ergeben, wenn man den Vorfall ganz rausgelassen hätte und nur gesagt hätte am Schluss, das ist oder am Anfang, das ist die Person, die die da ums Leben gekommen ist und wir wollen was über sein Leben zeigen. Okay, da hätte ich gesagt, okay, dann ist es eine Milieustudie. Aber durch diese Struktur, wo wir von dem Vorfall durch seine Geschichte geleitet werden, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, und what's the point? Also es ist so, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Also deswegen, es würde mich sehr interessieren, falls jemand den Film auch sieht und ihn sehr, sehr gut findet, hätte ich sehr gerne eine andere Perspektive auf diesen Vorbehalt, den ich da habe. Deswegen, liebe Hörer, wenn ihr den Film noch seht, von dem ich auch auf keinen Fall abraten möchte, so ist es nicht, aber.
Also man sollte ihn sich durchaus.
Ich würde jetzt nicht sagen, man sollte ihn sich durchaus anschauen, aber er hat seine Stärken. Und für jemanden, der sagt, das Thema interessiert mich und diese Art von Milieu interessiert mich, warum nicht? Kann man den gut schauen? Er hat wie gesagt, einige Stärken und für mich hat er aber eben auch einige Schwächen, die vielleicht auch in meiner persönlichen Bilanz eine größere Rolle spielen als für jemand anderen.
Okay.
Jo.
Hm, naja, eine Sneak können wir nicht mehr bekommen. Müssen wir vielleicht so gucken.
Ja, also dann frühestens Forever oder so.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also ja, ich glaube nicht, dass nach dem, was ich jetzt gehört habe, dass ich da in so einem gegen Geldverleihportal irgendwie 5 Euro rüberschiebe.
Aber ehrlich gesagt,
dann lieber ins Kino gehen und den anderen, also den ersten Film Enemy schauen.
Ich bin aber ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob man den auf Forever anschauen würde. Weil das ist eben so die Art Film, auf die man dann auch keine Lust hat und sich sagt so, warum sollte ich das jetzt tun?
Also, ja, stimmt.
Eher so, wenn er irgendwann mal im Fernsehen kommt, dann bleibt man vielleicht hängen und denkt, das ist nicht uninteressant. Aber
da hat irgendjemand schon mal was im Podcast drüber geredet. Vielleicht ist er dann doch gar nicht so oder was?
So ungefähr.
Claudia hat drüber gedacht, war das gut oder schlecht? Wir haben drüber geredet. Dann kann es nicht so schlecht gewesen.
Naja.
Das ist ja bei uns kein Kriterium. Möchtest du eine kurze Sprechpause dann oder möchtest du direkt weitermachen? Weil sonst hätte ich noch einen Film, den ich reingerätschen würde. Ja, dann mach du doch
vielleicht erstmal.
Ich habe vorgestern. Fuck you, Goethe.
Jetzt sind wir explizit.
Nee.
Du hast Fuck gesagt.
Das heißt so, ich kann da nichts für. Fuck you, Goethe.
Und wir sind
von
intellektuell,
den,
du hast Goethe gesagt.
Von den Machern von.
So schnell geht das mit dem Intellektuellen.
Zack!
Darf ich hier einschieben? Ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen, wo mir gesagt wurde, bekommen Sie morgen einen Doktortitel? Irgendwie so. Sie müssen nur das und das tun und schon haben Sie Ihren Doktortitel. Und ich dachte mir so, 5 Jahre deines Lebens.
Verdammt.
Leit uns die Mail mal weiter, wir haben da ein Interesse. Nee, also Fuck you, Goethe.
Bist du Dr. Bob.
Genau. Du bringst mich andauernd raus.
Entschuldigung.
Die, Fuck you, Goethe. Hier von mit. Den Machern von Türkische Anfänger und auch mit der gleichen Crew. Also Elias Embarek und, wie heißt die? Caroline Herf. Verwechsel ich die gerade? Ist sie das?
Herfurt, ja.
Herfurt, genau. Und dieser Freundin, die immer die Freundin bei den Til Schweiger Hasenfilmen spielt, wie kein Ohr Affen.
Küken.
Da hat doch Nora Tschirner immer so eine Freundin, die so ein bisschen explicit ist. Und die spielt hier wieder dieselbe Rolle. Nämlich sie ist die Freundin von Caroline Herfurt und ist so ein bisschen explicit so.
Ich habe die Filme beide, glaube ich, nicht gesehen.
Echt nicht?
Nee.
Also wenn, dann guckst du dir für die Freundin an, weil die ist, der hat die beste Rolle. Egal.
Weiß nicht, glaube nicht.
Ja, komm, ist egal. Darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Jedenfalls, Türkisch für Anfänger.
Nein, doch.
Türkisch für Anfänger hatten wir ja in der Sneak. Wie könnt ihr euch daran noch erinnern?
Ich war da leider nicht dabei.
Habe ich den in der Sneak gesehen?
Ja, ich glaube ja.
Wo sie mit dem Flugzeug abstürzen.
Ganz gut.
Ja, wo sie mit dem Flugzeug abstürzen, dann auf der Insel sind.
Ich glaube, den fandet ihr ganz lustig.
Ich fand den sehr lustig.
Ich kann mich echt gar nicht dran erinnern.
Diesen ganzen politisch extrem unkorrekten Scherzen, wo der im Flugzeug das Messer bei hat.
Ich habe den ja immer noch nicht gesehen, aber ich finde diese Idee, dass sie im Prinzip gesagt haben, sie fangen noch mal bei Null an, was so das Setup für die Serie angeht, die finde ich total gut eigentlich. Dass du eben nicht versuchst, was hinten dran zu backen, sondern zu sagen, ja, aber diese Dynamik interessiert ja und die fangen wir einfach von Anfang an. Das fand ich gut, als sie diesen Film gespielt
haben. Also ich habe die Serie nie geguckt, deshalb war das für mich total egal, ob das jetzt vorne oder hinten oder so, das war mir irgendwie so ein bisschen wurscht. Aber wahrscheinlich hätte ich es blöd gefunden, wenn ich jetzt irgendwie Vorwissen hätte mitbringen müssen für den Film und dann erst nie gesehen hätte und habe gar kein Vorwissen. Das hätte ich blöd gefunden. Aber egal. Diese Geschichte jetzt hier ist folgende. Er sitzt im Knast. Er ist so ein ziemlicher, so ein Unterweltgangster, bisschen ungebildet. Seine Sprache ist so von lauter, wie soll man sagen, sind andauernd Artikel falsch und so. Also er spricht so ein bisschen, wie die Straße spricht, sage ich mal. Und kommt aus dem Knast raus, hat da seine 13 Monate wegen Bankraub abgesessen, ist irgendwie die Beute, hat seine Freundin versteckt und die will er jetzt holen und die Beute hat sich, also sie ist nicht die hellste, sagen wir mal, sie ist irgendwie Stripperin und Nutte von Profession und es ist jetzt vielleicht nicht ihre Kernkompetenz, Beute zu verstecken und das hat sie dann insofern vergeigt, indem sie das irgendwie auf einer Baustelle versteckt hat. Was sie dabei nicht bedacht hat, ist, dass so eine Baustelle ja auch irgendwann mal fertig gebaut ist und dass es deshalb vielleicht irgendwie blöd ist, wenn man die Beute da versteckt, weil danach ist das irgendwie ins Fundament einbetoniert. Und da, wo sie es eben versteckt haben, steht jetzt der neue Anbau an eine Schule. Und jetzt muss sich unsere Hauptfigur irgendwie überlegen, wie komme ich an die Beute? Und demzufolge versucht er in dieser Schule als Hausmeister anzuheuern. Wird aber aufgrund einer Verwechslung beim Vorstellungsgespräch, die Direktorin wird von Katja Riemann gespielt und die ist herrlich, wie sie so dieses: Eigentlich ist mir das alles scheißegal und ich bin voll überfordert, aber leckt mich. Ja, ich nehme nur so und so lang bis zur Rente und dann ist mir das auch wurscht. Die stellt ihn dann halt als Aushilfslehrer ein und damit kommt er in diese ganzen Mühlen dieser Schule rein und geht halt mit seiner Street- und Knast-Attitüde an aufmüpfige Zehntklässler ran, die irgendwie, was weiß ich, auf Aufforderungen nicht die Kippe aus dem Maul nehmen oder halt irgendwie einfach mies zu den Lehrern sind und einfach Schule voller untergebildeter Leute, die den Hauptschulabschluss nicht schaffen werden, wenn sie sich nicht noch zusammenreißen. Und er geht dann da halt ran mit so einer Attitüde, wie halt ein Lehrer niemals da rangehen würde. Also mit Gewalt, mit Beleidigungen, mit all den Dingen, die ein Lehrer nicht tun darf, weil das pädagogisch halt wahrscheinlich eher kontraproduktiv ist. Aber das beleuchtet der Film nicht, wenn er halt hingeht und irgendeinem, der die Kippe nicht aus dem Mund nehmen will, einfach die Kippe aus dem Gesicht schlägt. Dann wie gesagt, pädagogisch wahrscheinlich sehr fragwürdig, aber in dem Augenblick sehr lustig. Also man kann da ganz gut lachen. Und Caroline Herfurth ist halt an der Schule Lehrerin und dann lernen die sich kennen und bla bla. Rest kann man sich denken. Sie hat schon lange keinen Freund mehr und er ist ganz süß und Rest kann man sich denken.
Jetzt hast du aber alles erzählt.
Nein, ist ja die Frage, ob er an die Beute kommt und so weiter. Also da bleibt ja noch einiges offen.
Türkisch für Anfänger 224.
Und wie viele Punkte hast du gegeben?
Gar nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Du und Martin habt ihn gesehen.
Ah. Ah, wie viele Punkte haben wir gegeben?
8.
Ah. Also Fuck You Goethe ist nicht so gut. 8 Punkte fände ich jetzt extrem hochgegriffen. Ich glaube, ich bin wieder bei 6,5. Also es ist so, für so einen DVD-Abend ist das total okay. Aber im Vergleich zu Türkisch für Anfänger fällt er ein bisschen kurz. Also da sind genügend Gags drin, man kann da viel lachen, aber diese Gagdichte, die ich bei Türkisch für Anfänger noch konstatieren würde, wo man sich wirklich kaputt lacht, das kriegt er nicht ganz hin. Aber er ist schon okay.
Also, aber er war wahnsinnig erfolgreich, oder? Der hat ja irgendwie auch, Gott weiß wie viele Millionen
überall Kinos Preise abgeräumt und so.
Ja. Ja.
Also, und es soll ja auch eine Fortsetzung geben, glaube ich.
Kann sein, ja. Hatte ich so irgendwie auch schon gehört. Also das war damals aber auch eine massivste Werbekampagne. Also ja, da saß dann Elias Mbarek bei Wetten, dass auf dem Sofa und so. Ja. Also die haben da wirklich richtig versucht, den in den Markt zu drücken und das hat halt offensichtlich funktioniert. Ja, ja.
Aber ich finde, der ist schon auch ein richtiger Sympathieträger, so als Figur in Filmen. Selbst wenn er nur kleine Rollen hat und irgendwie auch so blöde Leute spielt, ist er immer so.
Er ist so ein bisschen der neue Moritz Bleibtreu, so ein bisschen. Ja, ne? Wenn sie irgendwie einen Ausländer besetzen wollen, irgendwie so, wir brauchen mal so den eingewanderten Türken, dann hat man früher immer Moritz Bleibtreu genommen, wenn man ihn kriegen konnte. Ja. Und heute nimmt man halt Elias Mbarek. Vor allen Dingen, wenn es lustig werden soll, dann passt er, da wird er genau so besetzt. Das ist so ein bisschen das Casting, was er im Moment.
Ich schau dir noch gern.
Ich sehe den auch super gern. Ich
sehe den auch gern. Singen kann. Ach ja.
Und vor allen Dingen diese Rolle, das ist so schön, wie er dann auch so ein bisschen so eine Wandlung durchmacht gegen Ende des Films. gehen ihm dann seine alten Knastkumpels auch auf den Sack, wenn sie nicht richtig Deutsch sprechen. So. Alter, lern mal Artikel. So. Das sind dann so Sätze, wo du denkst, so, okay, es färbt ab auf ihn.
Das möchte ich mal bei uns auf der Arbeit sagen. Du.
Ja. Am Anfang, genau.
Es ist so, du lachst.
Ich habe dazu kurz was erzählen. Ich habe durch meinen neuen Job habe ich jetzt häufiger mit Köchen zu tun und wir monitoren zum Teil auch so ein bisschen, was Köche auf Facebook posten und so. Und es gibt natürlich sehr gebildete Köche, aber es gibt halt auch viele Köche, die sich durchaus sehr viel äußern, aber eben nicht immer so ganz differenziert und auch sprachlich manchmal ein bisschen schwierig. Und da gab es so einen kleinen skandalösen Vorfall, da wurde ganz viel zu gepostet und irgendwann schreibt einer ganz unten, ja, ist denn heute der 6. Mai, der Tag der schlechten Rechtschreibung? Und dann dachte ich mir so, das war recht zutreffend. Und was da vorher geschrieben wurde, war eben schon ein wildes Kraut und Rüben.
Du hängst beruflich vor Facebook rum?
Ja, also in dem Fall war es jetzt tatsächlich so, dass wir sozusagen so ein bisschen Krisen-PR gemacht haben, haben eben ein Statement geschrieben bei einem Vorfall, der so ein bisschen in der Köche-Community passiert ist und so. Oh, also eine ganz schlimm gescheiterte Veranstaltung war das. Und da gab es eben verschiedene Versionen zu, warum das passiert ist und so. Und dann hat man halt auf Facebook so geschaut, was die verschiedenen Köche und wie die sich dazu äußern und so. Ja, und da hat man festgestellt, dass Köche einen eigenwilligen Sprachgebrauch zum Teil haben.
Er eckt in dem Film gleich am Anfang an, wie er dann zu ihr sagt, können wir uns mal hier treffen wegen dem Lehrerplan? Und sie so, was? Du hast Deutsch so? Ja. Des Lehrerplans. Hä? Da glaubt sie dann schon das erste Mal nicht mehr so richtig daran, dass er die Zeugnisse, die er da vorgelegt hat, dass die vielleicht echt sein könnten. Ja. Naja, aber eigentlich wollte er ja Hausmeister werden. Das war ja sein eigentlicher Plan. Gut, dann musst du jetzt noch viel mehr reden, weil du hast Her gesehen, Claudia.
Ich habe Her gesehen. Und Her hat ja den Oscar für Best Original Screenplay oder sowas gewonnen. Es ist der neue Spike Jones Film. Spike Jones, wo die wilden Kerle wohnen und auch Adaptation und sowas lieb ich absolut. Being John Malkovich ist auch Spike Jones. Also prinzipiell ein Regisseur, an den ich hohe Erwartungen habe, der eben viele so etwas versponnene Dinge tut, die mich unheimlich ansprechen, die für mich so den Ton treffen. Und schon vor Monaten hat mir unser Hörer Kuh, den ich hier auch mal grüßen möchte, ich habe nämlich schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört.
Genau, Kuh, was ist mit den Kommentaren los?
Bist du Kuh?
Schreib mehr Kommentare wieder.
Er hat gesagt, ich werde diesen Film fantastisch finden, er hat ihn gesehen und fand ihn ganz toll, ich weiß nicht, Film des Jahres jetzt schon oder auf jeden Fall ein absoluter 10-Punkte-Film. Meine Erwartungen waren da auch sehr hoch. Die Hauptrolle spielt Joaquin Phoenix, den ich ja auch sehr mag und man hat über den Film doch ja auch einiges gesehen, deswegen, ich glaube, das Grundkonzept ist den meisten bekannt.
Er verliebt sich in Siri.
Genau, wir befinden uns in einer Zukunft, allerdings nicht sehr fern in der Zukunft. Wir schauen uns das Leben von Joaquin Phoenix an, der einen wundervollen Job hat, nämlich er schreibt Liebesbriefe professionell. Und das ist ein richtig großes Ding. Also er arbeitet in so einer Agentur, deren Job ist es, Briefe zu schreiben für andere Leute, die das nicht mehr können oder die für irgendeinen Anlass was besonders Schönes schreiben wollen und so. Und das ist eben auch nicht so eine Sache, dass du die quasi ganz heimlich engagierst, sondern das ist ganz anerkannt, dass es eben eine schöne Sache ist. Und es gibt da zum Beispiel auch, wird dann gesagt, bei einem Pärchen, für die schreibt er schon seit Jahren die Briefe gegenseitig und sowas. Und das Schöne daran ist, wir sehen eben, wie er arbeitet. Er ist ganz offensichtlich eben ein...
Die Leute wissen, dass die Briefe dann von ihm sind?
Zum Teil ja. Und also das ist eben, das quasi, du delegierst die Arbeit, dir einen schönen Brief auszudenken und das ist eben trotzdem, es kommt trotzdem von Herzen und so, aber er macht eben diese Dienstleistung.
Das wär so, als wenn der Erik vom Kinocast uns bitten würde, eine Sendung für ihn aufzunehmen.
Ich finde es schon immer, es gibt ja jetzt diese, wenn man eine Postkarte schreiben will, dann kann man natürlich noch so oldschool sein und kauft sich eine und schreibt da mit der Hand drauf und so. Man kann aber auch auf dem Smartphone so ein Selfie machen und dann den Text tippen und es dann zu so einem Dienstleister schicken und die drucken das dann in so einer Schreibschrift auf die Postkarte und auf der Rückseite ist halt nicht irgendwie der Kölner Dom, sondern da ist halt dein Selfie drauf und dann kommt das irgendwann bei deiner Oma an und die freut sich voll, weil da ist ja jetzt der Enkelsohn drauf. Und dann kommst du zu deiner Oma hin und sie sagt zu dir, ah, du hast so eine schöne Schrift. Und dann denkst du, ach, nein. Ja, und da habe ich dann schon so Schuldgefühle, dass ich denke, ja, jetzt, aber weißt du, es hätte die Postkarte mit mir vor dem irgendwas nicht gegeben, wenn ich nicht diesen Dienst benutzt hätte. Alternativ hätte ich ihn natürlich mit der Hand schreiben können, aber dann wäre es so eine ranzige, blöde Postkarte vom Dings gewesen. Und das ist der nächste Schritt irgendwie, ja. So dieses, jetzt ist auch der Text noch von anderen.
Genau, und das ist eben, also ich finde, in der Hinsicht ist der Film unheimlich überzeugend, wie er uns zeigt. Er zeigt uns im Prinzip unsere Welt, nur eben in vielen Gebieten einen Schritt weiter so. Und gerade ihn zu sehen, wie er arbeitet, finde ich unheimlich schön. Also es ist auch so, du bekommst da nicht das Gefühl, dass es irgendwie was Herzloses zu sagen, jemand anderes schreibt meinen Liebesbrief, sondern du merkst eben, er ist wirklich ein Künstler in dem, was er tut. Und irgendwie ist es auch toll. Also du hörst ihm zu, wie er Briefe komponiert. Und dann denkst du dir so, oh ja, so einen Brief kriegen wär, fände ich auch schön und so.
Aber du würdest ihn von ihm haben wollen, klar, und nicht von irgendeinem Auftraggeber.
Klar, aber im Prinzip ist das ja auch nur eben eine Dienstleistung in vielen Bereichen, wo man früher nicht dran gedacht hätte, das jemand anderen für einen machen zu lassen.
Okay, ein Stück weit ist das vielleicht bei einem schönen Blumenstrauß auch so. Genau, der eine kauft ihn, nur der andere hat den zusammengeknüpft.
Hat man da heute keine Probleme mehr mit. Also ich finde irgendwie, das ist schon sehr schlüssig, so diese Leistung, und du bekommst eben auch nicht das Gefühl, es ist was Seelenloses, überhaupt nicht. Und er selbst, also das Problem ist eben, er befindet sich eben so im emotionalen Leben von diversen anderen Leuten, und gleichzeitig ist seine Ehe gerade gescheitert und er ist unheimlich, also ihm geht sehr schlecht und er ist unheimlich niedergeschlagen und so. Und wir sehen ihn eben, der Film ist unheimlich designt, er lebt in so einer ganz designten Welt, die wirklich toll aussieht. Und er ist aber eben emotional leer und am Ende. Und dann kommt eben die Situation, wo es eben dieses neue System gibt, wo du eben so ein interaktives, also wirklich eine Computerpersönlichkeit im Prinzip dir kaufen kannst, die mit dir kommuniziert, die dir hilft, dir dein Leben organisiert, aber gleichzeitig auch Gesprächspartner wird und so. Und da entwickelt sich eben zwischen ihm und dieser Figur, wenn man das so nennen will, entwickelt sich eben eine Beziehung, die für ihn eben viel realer wird als alle anderen Beziehungen. Und man sieht auch, dass das nicht nur ihm so geht, sondern das ist eine Entwicklung. Also es ist eben so, dass auch viele andere so eine enge Beziehung zu diesen Systemen entwickeln, dass das insgesamt so das Bild auf der Straße verändert und so. Also das, was wir jetzt sowieso schon kennen, dass eben die Leute alle auf ihre Handys schauen und so, so ist es eben so, dass du dann merkst, dass ganz viele Leute kommunizieren ins Nichts mit einem Computerwesen im Prinzip. Und und dann ist eben, also der Film versucht dann auf so eine, wir haben, der Tonfall ist so melancholisch fröhlich, also es gibt schon so leicht komödiantische Ansätze, aber er hat eben auch so eine Grundmelancholie. Und er versucht eben zu zeigen, was das für ihn bedeutet, dass er eben in einer emotionalen Beziehung mit diesem Computerwesen ist, aber gleichzeitig entwickelt sie, die gesprochen wird von Scarlett Johansson, entwickelt eben auch ein emotionales Bewusstsein im Prinzip. Also sie, und dann entstehen eben so ein paar Sachen, die auch schon so normales Pärchenzeug sind. So, du hast dich nicht gemeldet oder warum, so dieses, was man kennt, wenn man.
Mein Akku war leer.
Wenn man eine Fernbeziehung hat oder so und eben sehr viel elektronisch kommuniziert und dieses, warum warst du nicht online oder du hast irgendwie dich nicht mehr eingeloggt und warum hast du und so weiter. Es ist halt so.
Du hast meine Nachricht um 21.17 Uhr gelesen, hast immer noch nicht geantwortet.
Genau, so ungefähr.
Warum würde man in so ein Computerdings das einprogrammieren?
Es ist, also hat die Singularität ist eingetreten, es hat ein Bewusstsein erlangt.
Nein.
Das ist das Narrativ von Terminator. Nur diesmal sind sie nett.
Also es geht tatsächlich darum, es soll ja dieses Computerprogramm soll dir wirklich das Gefühl geben, du hast eine eben Gesellschaft wirklich, ja. Also es ist nicht nur was mit dir kommuniziert, sondern es soll eben ein Bewusstsein auch haben und eben auch in diesem Fall auch Persönlichkeit und so. Also jemand, mit dem du dich richtig gut verstehst. Es wird am Anfang so kleiner Test gemacht, so was für dich richtig sein könnte. Das wird dann berechnet und dann kriegst du eben dieses Profil. Und dann stellst du sofort fest, und das ist ja auch das, was für verschiedene in dem Film so gut funktioniert, auf einmal triffst du jemanden, nur virtuell natürlich, mit dem du dich besser verstehst, der sich genau für die richtigen Dinge interessiert, der dir die richtigen Fragen stellt, mit dem du ganz schnell eine Art von Intimität hast, die du mit Leuten ganz schwer erreichst und so. Das ist das, das ist der Kern dieses Prinzips eigentlich. Ja.
Ich wurde gestern von Siri nicht verstanden. Ich habe gesagt, sie soll wen anrufen, und dann hat sie gefragt, did you mean, und dann hat sie den Namen nochmal gesagt, und das war genau richtig. Und dann did you mean this and this gesagt? Dann habe ich gesagt, yes, I did. Und dann hat sie gesagt, I don't understand what you mean by yes, I did. Also sie hat auch verstanden, was ich gesagt habe, aber sie hat nicht begriffen, hätte nur yes sagen dürfen. Das I did war, hat sie dann verwirrt. Also wir sind noch weit weg von diesem Film.
Ja. Also ich finde diesen Film, ich finde vieles daran, ich finde, dass er toll ausgestattet ist und die Darsteller, die man sieht, sehr gut sind. Also zum Beispiel auch Amy Adams spielt die Nachbarin. Die finde ich auch toll. Und vieles an der Idee spricht mich an. Also ich finde auch, wie das eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, so aus unserer Welt raus entwickelt wird. Das finde ich sehr gut. Für mich gibt's ein ganz großes Problem, nämlich ich glaube diese sich entwickelnde Liebesbeziehung an keinem Punkt. Also für mich und für mich überträgt sich da überhaupt nichts. Also für mich ist es trotzdem eben eine pure Behauptung, dass da eine Liebesbeziehung entsteht. Mich hat das emotional überhaupt nicht erreicht. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass hier zwischen zwei Personen wirklich was passiert. Und also für mich hat der Film einfach überhaupt nicht geschafft, mir diese Beziehung begreifbar zu machen oder sowas.
Und ja, das kam mir auch im Trailer schon so vor, dass ich immer das Gefühl hatte, wie ist denn das so inszenatorisch gemacht? Ist er dann oft alleine und redet mit ihr und so, weil man hat
also
ja dann.
Im Prinzip ist es so, als würde er mit ihr telefonieren oder sowas.
Ja,
also er
aber spricht auch bei einem, wenn du einen Dialog filmst oder auch wenn du ein Telefonat filmst, ist es ja oft so, in dem Augenblick, wo der andere redet, schneidest du auf den anderen. Jetzt muss er ja quasi alles spielen. Er muss ja in der Zeit auch noch irgendwie gucken, während also er zuhört.
Genau, er liegt im Bett und spricht mit ihr oder sowas. Okay.
Und da fehlt einem nicht irgendwas?
Ich finde ja. Aber das größere Problem ist für mich, dass ich nicht, also wie gesagt, für mich bleibt es pure Behauptung, dass da eine Beziehung besteht und das nicht einfach nur ein simuliertes Gespräch ist und so.
Ich bin ja so ein visueller Typ. Wird das visuell dann langweilig, wenn wir immer nur auf ihn gucken?
Finde ich eigentlich nicht, weil eben, wie gesagt, diese Welt so gut designt ist und auch weil er so gut ist. Also ich finde auf jeden Fall, dass Joaquin Phoenix das ausfüllt. Und der Film, muss man auch sagen, hat dann so eine ganze Menge so an kleinen Design-Details, wo du dich eben, also woran du dich erfreuen kannst und so. Aber also für mich ist es tatsächlich so, dass der einfach so die Lücke zwischen der Idee, die mich durchaus anspricht, und dem, was dann tatsächlich passiert emotional, ist viel zu groß. Also für mich wird das nicht überwunden. Und wenn jetzt jemand anderes sagt, ich habe da was empfunden oder mich hat das irgendwie berührt, okay, dann kann ich auch verstehen, dass jemand sagt, es ist ein 9- oder 10-Punkte-Film. Aber für mich tut der Film in gewisser Weise genau das, was er tun soll, nämlich mich fühlen zu lassen, dass hier ein Mensch eine emotionale Beziehung mit einem Computersystem aufbaut. Genau das tut er nicht. Und deswegen ist der Film eigentlich für mich eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Er ist gut geschrieben, ja, gut ausgestattet, aber ja.
Erwischt dich nicht.
Eigentlich ist es komisch, dass da in Deutschland immer noch dann oben drüber steht, dass das Scarlett Johansson ist, weil wenn du den synchronisiert hast, ist sie ja komplett weg.
Ja, klar.
Da müsste dann eigentlich auf dem Cover irgendwie, dürfte sie doch eigentlich in Deutschland gar nicht mehr draufstehen,
oder? Ich weiß jetzt, habe vergessen, wer das ist, aber ich habe sogar mal gelesen, dass ursprünglich die Gespräche sogar mit einer anderen, auch nicht so unbekannten Schauspielerin gemacht wurden und Scarlett Johansson dann quasi drüber synchronisiert wurde oder so. Also deswegen ihr Anteil. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch schon bei anderen gelesen, dass sie das gar nicht finden, aber ich finde sie auch nicht so gut. Ich finde,
du hast es in Englisch gesehen.
Ja, ich habe es in Englisch gesehen. Ich finde nicht, dass sie transportieren kann, diese emotionale Tiefe, die du bräuchtest, um zu glauben, dass dieses Computersystem wirklich ein Bewusstsein hat und so. Sie sagt halt so Sachen und
spricht sie denn wie ein Mensch oder schleift sie mal Silben oder redet sie wie ein Computer?
Sie spricht wie ein Mensch. Also, und du hast auch, also das ist schon so, von Anfang an hast du das Gefühl, ist so, als würde er mit jemandem telefonieren, der eben so in seiner eigenen Welt auch lebt und so.
Aber hat sie mal eine Fehlfunktion, versteht sie mal nicht, was er sagt? Also hat man irgendwie, kriegt man mal irgendwann diesen Nimbus von, es ist noch nicht ganz perfekt und oder ist sie wirklich wie ein richtiger Mensch, nur alt aus dem Computer?
Naja, also wir merken dann schon auch im Verlauf des Films, dass sie natürlich einen Horizont hat über ihn hinaus, also dass sie einfach Dinge versteht und sieht, die er gar nicht sehen kann, dass einfach ihre Rechenleistung so ungleich viel höher ist und so. Und aber gleichzeitig so, dass sie auch so ganz normales Beziehungsverhalten entwickelt, also dass sie eben beleidigt ist oder sowas, ja. Und aber eigentlich verhält sie sich schon wie eine Person. Aber also für mich hat das, was sie macht, keine emotionale Tiefe. Ich finde einfach, wie gesagt, für mich ist das pure Behauptung.
Im Moment, so in der Lebensrealität heute, ist es ja so, dass man mit diesen Systemen manchmal einen erstaunlichen Dialog führen kann, wo man denkt so, oh, das hat sie verstanden und dann, ja, dann oder er, man kann es ja einstellen, wie man möchte, und dann wieder bei ganz einfachen Sachen scheitert. Und ja, dann irgendwie so, das hätte ich jetzt gedacht, dass es wenigstens an irgendeiner Stelle mal so aufgegriffen wird. Dass
nee, das ist überhaupt nicht so. Es ist so,
die ist also so viel ist, weiter.
Sie hat auch einen Sinn für Humor und sowas und sie verstehen sich eben direkt. Sie haben so
den hat Siri so auch, aber halt nicht immer.
Die hat Sinn für Humor?
Ja.
Nee, es gibt ja einen Unterschied zwischen, du kannst Witze machen, weil du irgendwie bestimmte Situationen dir schon vorgegeben wurden, aber bei du merkst eben, diese Figur, die ist kreativ quasi in ihrer Reaktion, ja, und klar, sowas.
Das also, Siri das ist einfach, natürlich nicht.
Also das ist schon, und ich meine, das ist schon überzeugend. Du kriegst eine Vorstellung davon, wie krass das wäre, wenn du mit einem System kommunizieren würdest, was vollkommen frei ist, auch in der Art, wie es sich entwickelt.
Ja, ja, klar.
Mit dem du quasi eine Beziehung hast, wo auch dieses System sich weiterentwickelt in der Beziehung und sowas. Das ist schon irgendwie eine faszinierende Vorstellung und so.
Aber ja, aber dann ist es halt nicht mehr anders als eine Beziehung mit einem Menschen. Und richtig, insofern ist es dann deshalb die Frage, wenn es sich komplett anfühlt wie ein Mensch, dann ist es ja eigentlich eine extrem konventionelle Geschichte. Nur, dass ich den anderen nicht sehe.
Ja, ich meine, es kommt da noch ein bisschen mehr und so. Aber ja, also wie gesagt, mich hat er leider also nicht so überzeugt und da ich sehr, sehr hohe Erwartungen an ihn hatte, hat er mich sehr enttäuscht eigentlich. Also ich würde jetzt so, für all das, was ich gut an ihm finde, würde ich glaube ich so 7 Punkte geben. Allerdings kann ich nämlich nicht ganz dagegen wehren zu fühlen, dass da auch noch ein gewisser Spike Jonze Sympathieanteil dabei ist und sowas. Deswegen, er hat mich einfach nicht so überzeugt leider. Ich bin sehr traurig, muss ich sagen, weil das einer der Filme war, von dem ich für dieses Jahr richtig viel erwartet habe. Deswegen nicht so, ja, also hat mich einfach nicht so abgeholt.
Aber kannst du dir vorstellen, dass es anderen Leuten anders geht? Also klar, du hast natürlich jetzt schon
klar, also
vorher gehört, genau, dass es anderen Leuten schon anders gegangen
also
ist.
Also das ja steht und fällt mit dieser Frage, glaube ich diese Beziehung und kommt da was für mich an, kann ich mir sehr leicht vorstellen, dass jemand anderes sagt, für mich funktioniert das, für mich funktioniert das nicht. Also ich
okay,
und zwar würde ich auch sagen, ich würde behaupten, das ist nicht nur so eine persönliche Geschmacksfrage, sondern meiner Meinung nach ist der Film, schafft der Film da was nicht. Aber gut, offensichtlich gibt's andere Leute, die das nicht finden. Ja, aber interessant ist er schon, kann man schon anschauen.
Gut, jetzt wollte ich dem Stefan hier die nächste Moderation zuwerfen und er hat einfach den Kopf geschüttelt und hat es abgelehnt.
Ach so, ich habe verstanden, ich hatte dich so verstanden, dass du mir, ob ich noch eine Frage habe und nee, nein, ich habe keine Frage mehr.
Ich wollte nur, dass du weiter moderierst, weil mir nichts Schlaues eingefallen ist, wie man gerade merkt. Und dann ist dir auch nichts eingefallen. Siri kann eine Menge Humor. Du kannst hier mal fragen, irgendwie, was ihre Lieblingsfarbe ist oder so.
Ja, aber kann Humor und hat Humor sind zwei unterschiedliche
Dinge. Ja, nein, also es sind halt natürlich alles vorgegebene Antworten, weil die sich einfach Hunderttausende von Fragen ausgedacht haben, ja, auf die sie was antworten kann. Und manche davon sind sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen halt, wenn du sie was fragst, was völlig belanglos ist. Also eigentlich ist es ja so ein Assistenzsystem, was dir irgendwie Informationen beschaffen soll. Wenn du sie halt Sachen fragst, wo es ganz offensichtlich keinen sinnvollen Hintergrund gibt, was du jetzt für eine Information haben willst, sondern einfach nur so Smalltalk machen willst. Da haben sie ihr halt hunderte von Antworten oder tausende wahrscheinlich reingehämmert, die teilweise sehr lustig sind. Also man kann sich mit Siri unterhalten und lachen.
Naja, man kann sagen, die Leute, die Siri programmiert haben, sondern die haben Humor.
Ja, natürlich. Also klar, natürlich. Genau das ist es. Logisch. Ja. Aber man projiziert das natürlich, weil das ist diese Computerstimme. Und hast du Siri bei dir? Redet die als Mann oder als Frau, Stefan?
Als Frau.
Bei mir auch. Ja. Meine Mutter hat es sofort auf den Mann umgestellt. Kommentar, mit so einer Zicke will ich nicht reden. So, immer das Gleiche tut sie übrigens mit ihrem Navi. Es muss auch ein Mann sein. Es ist interessant, irgendwie so.
Okay.
Für mich ist Siri von Anfang an eine Frau gewesen. Ich finde es immer befremdlich, wenn ich da durchscroll und sehe, dass ich das umschalten kann.
Also meine erste Begegnung mit Siri Big Bang Theory war, ist für mich Siri auf jeden Fall auch eine Frau. Deswegen, ich kann da nicht mehr raus.
In Big Bang Theory kommt es vor?
Ja, da gibt es so eine Begegnung mit ihr im Traum oder sowas.
Okay, ich bin erst bei Staffel 3.
Mit das der Verkörperung von Siri, das ist für mich lustig.
Dann hat man ein Bild davon, wie sie aussieht.
Genau, ist eine Person dann.
Okay, das will ich nicht. Siri ist so ein schwarzer Bildschirm, die existiert so in Text auf so einem Bildschirm. Hast du sie mal gefragt, ob sie die Podbay-Doors für dich aufmachen kann?
Die was?
Ja, diese Odyssey 2001 im Weltall-Dings-Referenz.
Nee.
Can you open the Podbay-Doors, please? Und dann sagt sie auch, I'm afraid I cannot do that, Stefan. Also sie nimmt dann deinen Namen und
okay,
antwortet wie Hell. Kannst sie auch fragen, wie sie Hell findet und so. Also Da äußert sie sich, glaube ich, nicht. Also es gibt so verschiedene Antworten. Ja.
Ja, also ist sie nur dann lustig, wenn ich weiß, was ich sie richtig fragen kann.
Ja, du kannst sie eine Menge Quatsch fragen. Ich habe ihr neulich diesen How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood Dings gesagt. Und ist ja eine Frage, auf die sie dann eine Antwort hat. Und dann, aber sie hat halt ganz viele verschiedene Antworten. Mal fragt sie dich, ob du afrikanische oder europäische Woodchucks meinst. Oder mal sagt sie irgendwie, ja, die meisten Woodchucks so 42. Und also sie hat dann immer so 5, 6, 7 Antworten. Und manchmal antwortet sie mit einem anderen Zungenbrecher. Also das, selbst auf so eine blöde Frage, wo du erstmal dich fragst, wie kommt man da drauf, sie das zu fragen, hat sie halt 5 oder 6 Antworten.
Du verbringst zu viel Zeit mit Siri.
Deshalb hat mich dieser Film so interessiert, aber naja. Ja,
also hast du sein neues Poster über dem Bett gesehen?
Nein.
So ein rotglühendes Auge?
Ja, haben wir noch was oder kommen wir schon zu den Hörerfragen?
Ich glaube, wir sind bei den Hörerfragen und da beim Stefan und mir in unseren digitalen Notizen die Fragen nicht drinsteht, bist du jetzt dran. Du hast so einen schönen Zettel.
Welche Frage sollen wir denn zuerst
machen? Hau einfach eine rein.
Okay, ich hätte zuerst die Frage von Hedda. Wenn ihr einen Film drehen würdet, welches Genre würdet ihr wählen und hätte der Film ein Happy End?
Fang du mal an, weil Stefan und ich haben schon einen Film gedreht.
Stimmt, wir haben ja schon einen Film gedreht. Ich möchte meinen Cousin zitieren. Ich würde es am Ende alles sterben lassen.
Ja, aber das haben wir ja nicht getan. Nee. Hey, lass mal trotzdem die Claudia anfangen, wenn du einen Film drehen würdest.
Okay, also wir gehen jetzt davon aus, ich drehe nur einen. Ja, also ich kann nicht irgendwie ja, sagen,
du drehst jetzt das. Und, du drehst jetzt diesen einen nächsten. Was du danach machst, ist jetzt irrelevant für die Frage.
Okay. Naja gut, da ich zuletzt so begeistert von Wes Andersons Filmen war, glaube ich, bin ich in diesem Genre noch so ein bisschen gefangen. Also ich glaube, der Film, den ich machen würde, wäre was irgendwie auch eine Komödie ist, aber eben auch so eine Grundmelancholie vermittelt. Und so ein richtiges Happy End kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen. Weil ich finde, dass Filme in diesem Genre eben in gewisser Weise, so witzig sie zum Teil sein mögen, bei ihrem Ende was vom wirklichen Leben dir zeigen müssen. Und da kann nie alles nur gut ausgehen. Deswegen würde ich sagen, so ein bisschen traurig und ein bisschen glücklich vielleicht.
So, der Film, den wir nie veröffentlicht haben, also zumindest nicht in diesem weiten Internet. Was ist das für ein Genre? Romantik.
Kurzfilm,
ja, das trifft es. Er hat natürlich kein Happy End gehabt. Und es war auch keine Komödie. Es war Rom ohne Com. Weil wir uns nicht zugetraut haben, lustig zu schreiben. Wir dachten, damit können wir nur zu kurz hinfallen. Also haben wir nur, beziehungsweise nee, wir haben es ja gar nicht geschrieben, wir haben es ja nur umgeschrieben.
Ja, aber also nee, die Inhalt, also die zentrale Idee haben wir behalten, aber sonst ist eigentlich alles geändert worden.
Ja, ein paar Dialoge sind, glaube ich, noch so halbwegs original.
Ja. Das war irgendwie ein Film, der eigentlich in der U-Bahn spielte.
Und dann haben wir kurz überlegt, wie das mit dem Location-Scouting für eine U-Bahn ist. Haben festgestellt, geht nicht.
U-Bahn ist irgendwie uncool.
Und dann haben wir es geändert.
Jetzt hätten wir halt nur irgendwie Korea-Taktik-mäßig.
Ja, das wäre so nicht so lustig gewesen.
Alle rein, okay, jetzt setzt euch mal rein. Das ist okay, Zug fährt, los. spielen. Okay, alles klar, alle raus. Nächste U-Bahn wieder zurückfahren.
Ja, nee, das wäre nicht gegangen. Nee, also was haben wir gemacht? Wir haben einen Romantikfilm gedreht, der nicht gut ausgeht. Aber die sterben nicht, es stirbt niemand. Und,
es stirbt niemand.
Und was ja so der erste übliche Kurzfilm von Leuten ist, die so einen Film anfangen, ist ja immer irgendwie, wir drehen einen Zombie-Film oder so. Weil das sind immer, also, oder irgendwas mit Schießereien.
Von einer bestimmten Art von Filmmacher.
Ja, so. Und das haben wir nicht gemacht.
Bei uns ist einfach nur Boy Meets, Not Meets Girl.
Ah, das ist ja eigentlich auch ein Klassiker.
Boy not meets girl, genau. Also Boy.
Sogar eigentlich andersrum. Girl not meets boy.
So richtig, so rum ist es eigentlich.
Ja.
Girl dreams of meeting boy.
Ja, aber wenn ihr, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, wenn ihr jetzt einen Film machen würdet, wäre das das gleiche Genre oder würdet ihr als nächstes was ganz anderes machen?
Wir haben ja noch ein halb fertig geschriebenes Skript irgendwo liegen.
Echt?
Ja, das mit dem Kino. Er erinnert sich schon nicht mehr.
Mit dem Kino?
Ja, es sollte ein lustiger Film werden, der auch im Kino spielt. Das Skript ist nie besonders weit gekommen. Mach mal deinen Computer diese Scripting, wie heißt das, diese Drehbuchsoftware auf und guck mal, was da so für Entwürfe liegen, dann findest du ihn vielleicht wieder. Nee, ich weiß nicht, ich würde gerne mal so einen Actionfilm machen, so ein bisschen mit Schießen, aber halt so ein bisschen lustig so. Hm. Aber und der hätte natürlich ein Happy End, weil das gehört sich in dem Genre so. Ja, das geht nicht anders. Ja.
Stefan?
Ich halt es nicht halt irgendwie nicht für realistisch, dass ich in der Lage wäre, sowas zu machen.
Das spielt doch jetzt keine Rolle. Wenn es realistisch wäre.
Na, ich habe ja schon gesehen, wie schwer es war, diesen einen, wie lang war er? 5 Minuten 28 oder
was? Aber schau mal, das ist eine Header-Frage. Header-Fragen sind immer Fantasiefragen. Also mach dich frei von diesen praktischen Dingen.
Der gleiche Gedanke kam mir aber eben auch. Also das ist so, wenn du es schon mal gemacht hast, weißt du, was du alles nicht kannst. Und dann, ja.
Das spielt auch gar keine Rolle. Man könnte genauso gut fragen, wenn du ein Musikstück schreiben würdest, was sollte es sein? Und dann würde jemand sagen, eine Oper, andere
80er Jahre Synthie-Pop.
Genau.
Irgendwas mit ganz viel Drums.
ich glaube, dann würde ich gerne etwas, was man irgendwie erst im zweiten Anlauf richtig verstehen kann, filmen wollen. Also nicht so ein, eben keinen straightforward Actionfilm, sondern so ein
Mystery-Thriller.
Bisschen Mystery, bisschen Thriller, hätte ich sehr viel Bock drauf, weil ich das auch selber gerne schaue. Und eben gern auch in der Produktion und Ausstattung darauf achten, dass man eben beim zweiten, dritten, vierten Schauen noch neue Sachen entdecken kann. Und Sachen vielleicht klarer werden, wenn man weiß, okay, am Ende passiert das und das. Und wenn man aber in den ersten 20 Minuten mal auf den einen Charakter genauer guckt, dann sieht man, dass eigentlich schon die Anlage dafür da ist und so.
Okay.
Also sowas eben, wo man dann eben hinten wieder Bezug auf vorne nimmt und vorne schon quasi was anlegt, was dann hinten klar ist, was aber beim ersten Schauen einfach einem nicht bewusst ist, weil der Fokus nicht darauf ist, weil man es überhaupt nicht sieht.
Mm. Ich hätte noch einen Teil B zu dieser Frage,
okay,
der von mir kommt, nämlich wenn euer Leben ein Film wäre, was für ein Genre wäre das?
Tolle Frage.
Langweilig? Also nein, also.
Also welches Genre würde sich am besten eignen, um quasi dein Leben oder bestimmte Teile aus deinem Leben abzubilden?
Ein sehr schlechter, so ein Urban-Hipster-Film, der nicht richtig funktioniert, weißt du? So Francis H. ohne das cool. So.
Ist gut.
Er hieß wahrscheinlich Regendusche und Hipsterbart oder so.
Er hieß Bob K. und wäre nicht gut.
Und Frozen Joghurt.
Ja, weil einfach irgendwie, es fehlt so ein bisschen der Spannungsbogen. Es plätschert so vor sich hin und irgendwo musst du dann am Ende sagen, so jetzt sitzen wir 2,5 Stunden im Kino und müssen irgendwie raus aus der Nummer und ist halt noch nichts Sinnvolles irgendwie passiert.
Und Stefans Film.
Das wäre wahrscheinlich der erste Curling-Film, den man gucken könnte, oder?
Ja, stimmt. Und am Ende falle ich beim Bouldern von der Wand.
Ja, so. Es ist halt wirklich die Frage, auf welchen Aspekt man sich dann bei so einem
Film... Stimmt, aus dem Curling könnte man einen Sportfilm machen. Aus irgendwie.
Curling oder einfach hier podcasten so, der geht dann halt weiter und der Podcast wird der größte der Welt und wir senden jeden Tag 4 Stunden und so.
Ich dachte gerade, dass du vielleicht so einen Film hast.
Dann brauchen wir bequemere Kopfhörer.
Wo in Echtzeit gezeigt wird, wie du Holzarbeiten machst. Stundenlang.
Du musst die Frage jetzt aber schon auch selbst noch beantworten.
Ja, also diese Frage kam mir eben gerade so, als ich euch beim Antworten zugehört habe. Und ich bin aber auch zum Ergebnis gekommen, dass mein Leben keinen Film abgeben würde, den ich gerne sehen würde. Was komisch klingt, weil ich mein Leben mag und so. Aber irgendwie so narrativ, dass das was voll Interessantes hergibt.
Das ist wahrscheinlich dann auch so eine Perspektivensache, weil man sich selbst halt irgendwie für langweilig hält in dem Augenblick, dass man...
Ich weiß nicht, ich halte mich nicht für langweilig, aber...
Nee, aber ich meine das Leben, was so vor sich hin plätschert.
Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich das in eine gute Filmform... Ich kann mir eher vorstellen, dass ich das in eine Serienform irgendwie, in eine, so ein Sitcom-Setup irgendwie integrieren lässt.
Nachts im Nordend.
aber dass jetzt du irgendwie sagst, das wäre jetzt so die interessante Geschichte, der Spannungsbogen, den ich in Filmen so sehen würde, das fällt mir ganz schwer. Deswegen, also ja, ich würde sagen Sitcom eher als.
Ja, man müsste sowas rausgreifen. Wenn ich jetzt beim Stefan denke, wo sie dann irgendwie zur deutschen Meisterschaft gefahren sind beim Formationstanz oder wenn du da deinen Ironman machst oder so, da kann man sicherlich einen Sportfilm draus entwickeln. Das würde mit Curling bei mir sicher auch funktionieren. Bei Claudia muss man irgendwas anderes finden. Man muss wahrscheinlich dann mit so einem Filmemacher-Blick auf Einzelaspekte gucken, die man irgendwie dramatisieren kann, wo man dann was erzählen kann. Man denkt ja immer sofort so an das große Ganze seines Lebens und das ist natürlich so viel durcheinander, dass sich das nicht für einen Film eignet. Also
gleichzeitig geht es dir doch auch häufiger so, dass du Filme anschaust, oder mir geht es auf jeden Fall so, und gerade wenn die in so einem Umfeld stattfinden, so ja irgendwie urbanes, junges Publikum, alle so Mittelklasse, keine richtigen Probleme und so, dann kommt man ja auch häufiger zu dem Schluss, dass man sagt so, ja und warum, was gibt mir das jetzt?
Ja, aber dann also, ist ein schlechter Film.
Genau. Echtes Leben möchte ich nicht sehen.
Ja.
So.
Und ich meine, das, wo ich von außen dann auch sagen kann, so, okay, ist bestimmt ein cooles Leben vielleicht oder ist ganz okay als Leben, aber ich sehe einfach andere Filme lieber. Deswegen. Und während ich einen Film lieber sehe, zum Beispiel, der mir irgendeine ganz faszinierende Reise zeigt oder so, ist es häufig doch so, dass ich keinen Bock hätte, diese Reise zu machen. Also es ist einfach nicht dasselbe, was du gerne sehen möchtest und was du gerne leben möchtest. Also, ja.
Ja, vor allen Dingen bei so einer, wenn man so eine tolle Reise macht, dann kann man eben auch in die andere Richtung gucken, die die Kamera eben nicht zeigt und da ist dann vielleicht dreckig oder es riecht sogar.
Ja.
Und das tut es oft, ja, sogar. Also, ja. Ist ja nicht immer schön da, wo es schön ist.
Ja, auf Fotos und im Film sehen ja manchmal auch Dinge schön aus, die, wenn du dort bist, dir denkst so,
Auch bei Fotografen, also ich bin ja so ein bisschen Fotonerd auch und da ist es oft so, dass du ganz, also was muss man auch erst lernen, seine Bilder sozusagen zu präsentieren und dann andere Leute schauen das Foto an und sagen, oh, da war es ja voll toll. Und was du als Fotograf im Kopf hast und was du in dem Augenblick ausblenden musst, ist, dass du weißt, wie es rechts davon, links davon und hinter dir aussah und dass da halt irgendwie ein Haufen Sperrmüll hinter dir war in dem Augenblick, wo du in die eine Richtung was total Hübsches fotografiert hast oder nur einen Ausschnitt von irgendwas, was wunderschön ist. Und die Leute sagen, oh, da wäre ich ja gern dabei gewesen in dem Urlaub und sehen halt dieses Bild und du kannst es selber gar nicht als so schön empfinden, weil du weißt, die Situation war halt eigentlich insgesamt so ein bisschen mäh. Mir ist da vielleicht ein ganz gutes Bild gelungen an der Stelle, aber eigentlich war es da hässlich und da stank es nach Pisse, weil da war der U-Bahn-Eingang nebendran.
Ja, und du kannst, Streit mit seinen Mitreisenden.
Nee, sonst und du kannst dich nicht davon freimachen, diesem Gedanken, wie wär's hier zu leben und so. Also, weil so ging es mir ganz stark in Havanna. Da war es so, dass ich schon dort gemerkt habe, du kannst draufhalten, wo du willst. Das sieht immer gut aus. Also es ist einfach so, es ist so fotogen, der Verfall, den du da anschaust. Aber gleichzeitig, wenn du eben so durch so eine Hinterstraße läufst und ein total gutes Foto von irgendwas machst, was einfach nur gut aussehen kann auf dem Bild, du denkst dir einfach so, wow, hier zu leben, fände ich echt schrecklich. Also bei damals, als wir sind dann mit dem Bus nach Havanna reingefahren und haben unseren Rückbus abends fast verpasst. Und da habe ich richtig so einen Panikmoment bekommen, weil ich dachte so, hier auch nur irgendwie über Nacht bleiben und so, fand ich total beklemmend. Und dann hast du lauter Bilder gemacht, wo du schon in dem Moment, wo du sie gemacht hast, dachtest so, das kann nur gut aussehen. Das sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.
Ja. Gut, ich glaube, du hast noch eine weitere Frage.
Eine kleine
gehabt.
Frage, nämlich von Dirk. Könnt ihr Natalie Portman und Keira Knightley unterscheiden? Wenn ja, verratet mir den Trick.
Ich kann ja nicht mal Keira Knightley und Hugh Laurie unterscheiden, deswegen.
ich kann das auch oft nicht. Der Trick ist, länger hingucken und einen Augenblick weiter nachdenken. Dann kommt es irgendwann. Also immer, wenn ich im ersten Augenblick sehe, dann denke ich mir, das ist doch, und dann kommst du, nee, ist sie das? Ist das die andere? Und dann muss man einfach so eine Minute drauf gucken. Ich glaube, bei Keira Knightley ist das Kinn irgendwie markanter. Einfach muss. Ich glaube, ich würde aufs Kinn gucken.
Vorher aufs Filmplakat schauen.
Das hilft auch.
Also ich finde diese Frage ursprünglich vollkommen absurd, weil einfach in meiner persönlichen Haltung zu den beiden Schauspielerinnen der Unterschied größer nicht sein könnte.
Du magst Natalie Portman und du verabschaust Keira Knightley, wenn ich raten darf.
Weil ich die eine für eine tolle Schauspielerin und eine sehr hübsche Frau halte und die andere gar nicht. Deswegen erstmal finde ich das vollkommen absurd und würde den Gedanken vollkommen ablehnen, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. Aber ich muss dann auch zugeben, dass in Star Wars ich auch nicht in der Lage war, zu sagen, wer ist, was mich damals empört hat. Deswegen muss ich, glaube ich, zugeben, ich kann sie auch nicht auseinanderhalten. Obwohl ich den Gedanken wirklich vollkommen ablehne. Aber ja.
Hat Keira Knightley nicht ein viel längeres Gesicht und die andere Natalie Portman?
Also ich finde auch so, wenn du sie siehst, irgendwie auf Bildern, kann ich überhaupt nicht verstehen, warum es ein Problem geben sollte, sie auseinanderzuhalten. Weil ich finde eigentlich nicht, dass sie sich ähnlich sehen. Aber wenn die dann so die Haare weg und irgendwie so, dann sehen sie doch gleich aus. Das ist ein Mysterium.
Ich halte sie beide für sehr hübsche Frauen, aber ich gebe dir schon recht, die eine ist die deutlich bessere Schauspielerin als die andere. Aber ich weiß, wo die Frage herkommt. Also ich kenne das. Wie war das? Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem, also ähnlich.
Mich empört das Problem.
Ja, da haben wir doch wenigstens eine Haltung zu der Frage entwickelt. Das ist doch schon mal was.
Wir beantworten die Frage nicht, sind aber empört.
Genau.
Es geht ja nicht darum, dass wir die Fragen beantworten. Es geht darum, dass wir über die Frage reden.
Ja, wenn jemand anders einen Trick hat, bitte in den Kommentaren. Bitte
in den Kommentaren.
Aber ich finde tatsächlich, vorher aufs Filmplakat schauen ist nicht der schlechteste Ansatz.
Ist natürlich schwierig, wenn man abends durchsappt und dann so, ach, das ist ja Key. Nee.
In der Sneak. Nee. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn man sie so komplett sieht, in normaler Kleidung und mit Haaren und irgendwie sowas, dann finde ich, gibt sie das Problem nicht. Also ich finde nicht, dass sie schwierig auseinanderzuhalten sind, außer sie sind eben so, werden so gezeigt, dass du nur ihr Gesicht siehst.
Und Keira Knightley ist erheblich dünner.
Ja.
Ja. Wie auch immer. Ja, genau. Stefan zieht gerade die Wangen nach innen. Das trifft es ungefähr. Zumindest manchmal hat sie diese Phasen, wo es schon in die...
Das ist ganz fürchterlich.
Ja, die hat halt so einen Hungeraugen-Look irgendwie. Aber
ja, sie dementiert das ja immer, dass sie irgendwie ein Ernährungsproblem hätte.
Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist ja Privatsache, aber das entspricht eigentlich einfach nicht so meinen... Ja.
Ja. Gut, wir brauchen mehr Hörerfragen. Ihr müsst wieder Nachschub senden. Wir haben jetzt schon wieder zwei verbraucht.
Also wir haben noch ein paar, aber
ja, wir haben noch jetzt ein paar,
so langsam könnten wir wieder was gebrauchen.
Jetzt, wo wir wieder über Filme sprechen, müsst auch ihr wieder eurer Verantwortung nachkommen und müsst Hörerfragen einsenden. Jetzt haben wir aber auch genug über Filme gesprochen für diese Sendung. Die große Uhr hier auf dem Computer sagt, dass die Sendung schon ziemlich lang ist.
Ja.
Deshalb würde ich jetzt sagen, Stefan moderiert ab.
Das ist schön, wenn das so richtig gemein rüberkommt. Liebe Hörer, wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Kommentare auf www.sneakpod.de.
Wo ihr auch die Lobhudelei anhören könnt, die man uns übergeschüttet hat. Vielen Dank dafür.
Die ich mir heute Morgen auch angehört habe, die ich natürlich sehr, sehr schmeichelhaft fand. Ich bin der Meinung, viele sehen das anders. Aber es ist mal gut, man sollte sich auch anhören, wenn jemand mal was Positives zu sagen hat.
Ja, das mögen wir.
Genau.
Aber wir mögen es auch, wenn ihr kritisch zu unseren Themen Stellung nimmt.
Ja, das mögen wir, naja. Ist auch okay.
Ich finde es gut, wenn die Leute sich, also wenn die es hören und sich zumindest damit befassen. Also wenn sie sagen, so, ja, hier, ich sehe das ganz anders. Der Film Paris um jeden Preis ist einfach der beste französische Film der letzten 40 Jahre. Nein, aber.
Ja, nee, also genau. Schreibt Kommentare und schreibt auch gerne, was ihr von unserer Sendung haltet. Wir hatten die Frage ja neulich schon mal, warum hören die uns eigentlich?
Das war echt fies, so vor allen Dingen die so zu stellen, so dass du keinerlei Chance hast, da irgendwie vorher mal drüber nachzudenken, sondern
das,
so,
aber wir haben ihn ja aufgefordert, wir haben zu Norman gesagt, Norman, deine Chance, stell eine Frage, da müssen wir damit rechnen, dass er so.
Was ja auch ein bisschen fies, weil er musste ja dann auch erstmal so, Frage, wo soll ich die her, aber.
Und ihr könnt auch gerne mal wieder einen Audiokommentar schicken. Entweder
hatten wir schon länger nicht, oder?
Entweder indem ihr einfach in euer Handy redet und die Datei danach per Mail an info@sneakpod.de schickt. Oder wenn ihr so ein bisschen modern sein wollt, dann macht ihr euch einen Audioboo-Account und macht dort einen Audioboo und taggt ihn einfach mit dem Tag Sneakpod. Da müsst ihr so dieses Hashtag-Kreuz-Dings davor machen.
Gibt's das noch, Audioboo?
Es gibt's noch.
Ist das nicht von vorgestern?
Ja, aber die Lobhudelei war doch auf Audioboo. Und die war Sneakpod getaggt, sonst hätten wir die nicht gefunden. Ich habe immer so das Gefühl,
ich höre nichts mehr über Audioboo. Aber vielleicht nur, weil ihr nicht mehr so häufig
drüber redet. Ist so ein bisschen out geworden, glaube ich. Aber mein Gott, letzte Folge haben wir auch über Audioboo kurz geredet.
Ja, muss ich noch anhören. Ich bin nämlich hinterher.
Das macht nichts. Das holst du wieder ein.
Ja.
Ja, dann geht raus. Es wird schönes Wetter diese Woche. Ist heute schon schönes Wetter. Und wenn ihr diese Folge hört, hat es wahrscheinlich 30 Grad. Also.
Das ist krass, oder?
Legt euch irgendwo an den Strand.
Benutzt Sonnencreme. Hört auf das, was Baz Luhrmann sagt.
Der ist aus Australien, oder?
Ja.
Der muss es wissen.
Der sagt, das, was er heute tun würde, wenn er nochmal tun würde, wenn er nochmal jung wäre, wäre Sonnencreme. Vor allen Dingen Sonnencreme verwenden.
Das ist ein Fazit, wenn man so, ja, ist er jetzt 50 oder so?
Hat er schon vor einer Weile gesagt.
Ja, okay.
Da gibt es doch dieses Lied, wo er so seine Nachricht an sein jüngeres Selbst quasi verfasst. Und es kommt immer wieder so zurück, kommst du auf And You Sand.
Ja, das ist vielleicht die
wichtigste Erkenntnis.
Ist in Australien vermutlich, aber mit dem Ozonloch auch die erheblich wichtigere Erkenntnis als jetzt hier im Mai. Da geht's noch.
Ja, trotzdem, als junger Mensch unterschätzt man, wie wichtig das ist.
Ja.
Nicht der Stefan. Der benutzt immer eine Menge Sonnencreme.
Und verbrennt trotzdem andauernd.
Ja.
Du hast einfach einen sehr unfairen Hauttyp abgekriegt.
Okay, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal so auf so ein Nicht-Thema. Vielleicht sollten wir jetzt doch mal rausmoderieren, oder?
Ja.
Ach so, ich dachte, du hättest jetzt noch eins.
Nein.
Ich dachte auch gerade, so wie du angefangen hast, willst du noch ein Nicht-Thema reinwerfen. Ich muss jetzt auch
schnell ein Nicht-Thema reinwerfen.
Nein.
Nee, die Wasserkaraffe ist auch leer. Jetzt muss die Sendung zum Ende kommen. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.